herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Sendung Osmose hier auf Radio Frei. Einmal in der Woche schauen wir gezielt, was andere freie Radios so bei sich im Programm haben und was vielleicht auch hier bei uns interessant sein könnte. Und ich habe mich so durch die letzten Tage und Wochen geklickt auf der Austauschplattform freie-radios.net. Und wir leben in politisch bewegten Zeiten, das merken wir an unterschiedlichen Stellen, so auch auf dieser Plattform. Und ich hatte irgendwie das Bedürfnis, in dieser folgenden Stunde mal ein bisschen den Blick woanders hinzulenken. Und deswegen gibt es jetzt hier weniger Politik in der nächsten Stunde. Dafür geht es um Mäuse und um Vögel. Es geht zum einen in einem ausführlichen Gespräch um 75 Jahre Mickey Mouse Magazin, also um Mäuse nur im erweiterten Sinne. Und wir hören einen neuen Vogel der Woche von Radio Korax in Halle. Es ist diesmal der Schreiadler. Soweit zu den Inhalten für die nächste Stunde. Ich habe auch ein bisschen Musik für euch rausgesucht. Damit starten wir und danach hören wir ein Gespräch mit Jörg Risken. Er gehört zu dem Verlag, der das Mickey Mouse Magazin hier in Deutschland auf den Markt bringt. Und das Freie Senderkombinat in Hamburg hat mit ihm gesprochen und auf 75 Jahre ganz unterschiedliche Comic-Geschichten zurückgeblickt. 75 Jahre Mickey Mouse Magazin. Willkommen in dieser Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vorlese.
aus Kultur und Politik. Jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK 93,0.
El afamado cantautor grabará para la firma discográfica.
Wer hätte das gedacht? Die Mickey Mouse bzw. das Mickey Mouse Magazin feiert in diesen Tagen das 75-jährige Jubiläum. 75 Jahre Mickey Mouse als Comic in Deutschland. Das ist ja schon fast mehr als eine Generation. Und in der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik spreche ich über diese 75 Jahre mit Jörg Risken, der für das Mickey Mouse Magazin arbeitet. Und in der nächsten Stunde werfen wir einen Blick auf die wechselvolle Geschichte des Magazins mit der Maus, wo aber natürlich auch ganz viele andere Figuren aus Entenhausen in den Jahrzehnten abgedruckt wurden. Und dieses Magazin erschien zuallererst 1951, also kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Und wir begeben uns heute auf eine kleine Zeitreise. Viel Spaß! Guten Abend, Herr Risken.
Guten Abend, Herr Sprügel.
Ich freue mich sehr. Wir sprechen heute über 75 Jahre Mickey Mouse Magazin. Ich kann mich erinnern, als ich es in meiner Kindheit in den 80ern gelesen habe, dass da noch drunter stand, korrigieren Sie mich, das größte Jugendmagazin der Welt. Stand da sowas drunter und heute nicht mehr?
Das ist richtig. Es ist heute nicht mit Sicherheit das größte Magazin der Welt für Kinder, sondern wir haben darüber eigentlich aktuell keinen Beleg. Es ist so, dass das Mickey Mouse Magazin bis heute mehr als 1,3 Milliarden Mal verkauft wurde. Und ich behaupte einfach auch immer, es ist das größte Kindermagazin der Welt damit, auch was die Auflage betrifft. Bisher hat mir da noch niemand widersprochen. Ich gehe einfach mal davon aus, weil man hat sich dann einfach entschieden, aus wettbewerbsrechtlichen Gründen wahrscheinlich auch, da war ich gar nicht involviert, auf diesen Zusatz zu verzichten.
Ja, damals war natürlich die Auflage wahrscheinlich auch dementsprechend das Schrumpfen des Printmarktes, merkt das Mickey Mouse Magazin ja auch, aber trotzdem ist es anders als das Ips-Heft oder Hefte Fix und Foxy ist ja schon lange vom Markt verschwunden, trotzdem immer noch da. Was glauben Sie, was ist da so das Besondere? Ist das Entenhausen-Universum oder die Zielgruppe, die mitgewachsen ist?
Also ich denke, zum einen sind es die starken Geschichten. Bei uns nennt man das in Neudeutsch Storytelling. Ich glaube, das macht einfach aus, dass die Geschichten immer noch spannend und relevant sind. Wir versuchen natürlich auch, Aktualität immer wieder in die Mickey Mouse zu bringen. Zum Beispiel haben wir anlässlich der Fußball-WM dann sogenannte duckifizierte Berühmtheiten aus der Öffentlichkeit. Jetzt hatten wir Nick Woltemade aus der Fußballnationalelf, den wir dann duckifiziert in einen Comic integriert haben. Und das hält das Magazin natürlich frisch und jung und auch nach 75 Jahren immer noch relevant und interessant für die nachwachsenden Generationen.
Blicken wir einmal in die Geschichte des Magazins. 75 Jahre, das startete in Deutschland 1951. Das ist ja nun wirklich eine Zeit, bei der sich heutige Leser und Leserinnen gar nicht mehr so zurückerinnern können. Höchstens ganz alte Leser und Leserinnen der ersten Stunde. Es ist 6 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer davor natürlich bekannten, einer ganz anderen Kulturpolitik. Es war wahrscheinlich schwierig, sich für einen Comic als Medium auch aus den USA, ehemaliger Kriegsgegner, zu etablieren. Wie waren die Anfangsjahre des Magazins in Deutschland?
In der Tat sehr herausfordernd. Also es ist jetzt nicht so, als hätte der Markt auf das Mickey Mouse Magazin gewartet. Die kam dann mit einem Knall ziemlich überraschend auf den Markt und die Hüter der Moral haben natürlich auch damals schon die rote Karte gezeigt und gesagt, das geht ja gar nicht, das ist der Untergang der Kultur und das entspricht nicht den Anforderungen, die Literatur an Kinder haben müsste. Insofern hat die Mickey Mouse da schon auch einen schweren Stand gehabt und hat etwas gebraucht, bis sie sich durchgesetzt hat. Aber am Ende war die Begeisterung bei den Kindern so groß, dass sie sich am Ende auch einen festen Platz dann sichern konnte. Und Walt Disney war natürlich auch über Filme und so weiter schon bekannt. Am Anfang wurden 135.000 Exemplare natürlich schon verkauft. Was jetzt auch nicht so wenig war, aber man hat es dann so gemacht, dass man die unverkauften Exemplare auf den Schulhöfen dann verschenkt hat, um die Begeisterung noch nachhaltig zu stärken, die Bekanntheit aufzubauen der Marke Mickey Mouse. Das hat sehr gut funktioniert und so konnte dann das bunte Monatsheft, wie es am Anfang hieß, in den Folgejahren die Auflage auch kontinuierlich steigern und es hat sich einfach auch gegen die Kritiker durchgesetzt.
Und diese Erstausgabe von 1951, ich hatte gerade mal eine kurze Internetrecherche gemacht, da werden ja Preise bis zu 22.000 Euro erzielt. Allerdings nur, hatte ich gelesen, wenn das wirklich sehr gut in Schuss sind und keine Ecken und Knicke. Also richtig. Ist Comics so ein Stück weit auch schon eine Geldanlage geworden, aber wahrscheinlich nicht in der Breite.
Also es ist in der Tat so, dass hier sehr, sehr hohe Preise aufgerufen werden. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, das muss dann wirklich top einwandfreier Zustand sein. Es sind sehr viele Nachdrucke im Umlauf, da muss man dann immer genau hingucken, ist das jetzt wirklich das Original oder nicht. Und aber es untermauert so ein bisschen natürlich auch, oder es zeigt zumindest auch die Popularität, dieses Magazin als Kulturgut auch der Nachkriegszeit wirklich innehat. Und trotzdem würde ich niemandem empfehlen, jetzt unbedingt darauf zu spekulieren, dass man hier das große Geld mit dem Handel von Mickey Mäusen machen kann.
Ich habe auch noch, aber das ist verloren gegangen im Laufe der Jahrzehnte, auch einen Nachdruck von 1951 gehabt. Sie hatten es eben angesprochen, ich glaube, das gab immer mal so Daten in den 80ern einmal. Da lag das dem Originalheft, glaube ich, bei oder in einem Umschlag, das weiß ich nicht mehr genau. Ja, also wo das nochmal nachgedruckt in den Handel kam, aber man erkennt es natürlich als Nachdruck, weil es, glaube ich, anders von vorne der Preis fehlt oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich glaube, es gab immer mal wieder so Jubiläumsausgaben, wo es nachgedruckt wurde.
Richtig, genau. Wir haben das jetzt auch gerade anlässlich des 75-jährigen Jubiläums gerade wieder gemacht. Da gibt es eine Jubiläumsedition und darin ist auch ein Nachdruck enthalten. Das ist also mehrfach passiert und also es sind weitaus mehr Nachdrucke im Umlauf als tatsächlich noch die Originale von 1951.
Die Mickey Mouse bzw. die Comicsprache hat dann ja ganz entscheidend Erika Fuchs geprägt, die wahrscheinlich nämlich in den Anfangsjahren auch einen schweren Stand hatte, als Frau in einer männerdominierten Arbeitswelt ja auch. Und sie war ja bis 1988, das wusste ich auch gar nicht, Chefredakteurin des Mickey Mouse Magazins. Sie ist dann, so habe ich immer den Eindruck gehabt, wesentlich später, eigentlich auch erst nach ihrem, oder auch noch zu Lebzeiten, glaube ich, aber auch später dann mit dem Museum doch deutlicher nochmal gewürdigt worden. Die Frage ist blöd natürlich, welche Rolle sie gespielt hat, aber trotzdem können Sie es vielleicht nochmal zusammenfassen, was das auch zeitgeschichtlich bedeutet hat. Eine Frau 1951 in der Leitung eines Comics aus den USA, das sind ja viele Parameter, die sich erstmal sehr herausfordernd anhören.
Richtig, sie war nicht die Einzige, war schon so ein kleines Team. Der Adolf Kabatek zum Beispiel, der war später auch Geschäftsführer des Egmont Harper Verlags, der hat auch eine tragende Rolle gespielt. Aber sie hat die koordinierende Rolle übernommen, Chefredakteurin der Mickey Mouse zu sein. Sie ist so ein bisschen zufällig da reingekommen, weil sie war damals beschäftigt beim amerikanischen Verlag Das Beste in Stuttgart. Und man hatte sich dort überlegt, man könnte die Mickey Mouse eben auf den deutschen Markt bringen. Dann hat man ihr das übertragen und sie hat aber auch sofort Gefallen daran gefunden und hat dann ja auch mit der Sprache Uft, Echt, Stöhn, der Irrikativ, die Comicsprache in Deutschland generell auch maßgeblich geprägt. Insofern ist sie, und das als Frau immerhin auch, das war ja in den 50er Jahren auch nicht so einfach, durchaus eine ganz entscheidende Person gewesen bei der Entwicklung des Mickey Mouse Magazins.
Das Magazin hat ja auch relativ früh, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wann es begonnen hat. Ich hatte gelesen, das ist schon sehr viel länger gewesen, als ich dachte, so zusätzliche Beilagen gehabt. Am Anfang, glaube ich, zum Ausschneiden, wo man sich dann selbst ein Comic, kleines Comic basteln konnte. Und ich kann mich dann in den 70er, 80er Jahren daran erinnern, dass dann Bastelbögen kamen, wo man teilweise sehr aufwendige Sachen aus Papier oder Pappe gebastelt hat. Ich kann mich erinnern an so einen Tresor, der oder so eine, ja, weiß ich gar nicht, so ein Münzverschlucker oder irgendwie sowas. Ja. Die Zeiten sind ja, komme ich da natürlich kurz ins Schwelgen, weil man so denkt, Mensch, war das eine schöne Zeit, die sind ja definitiv vorbei. Wann begann das und wissen Sie, was da besonders in Erinnerung geblieben ist, quasi von diesen Gimmicks, beziehungsweise früher davor ja von diesen Bastelbögen?
Also Bastelbögen sind in der Tat ein ganz wichtiger Bestandteil dann gewesen. In den späten 80ern ging das so langsam los. Und dann gab es auch die Sonnenblende zum Beispiel. Und man konnte Mitglied des Mickey Mouse Clubs werden und hat dann eben auch entsprechende Auszeichnungen bekommen. Bügelbilder gab es. Also es war alles noch sehr flach und meistens eigentlich auch papierbasiert oder kartonbasiert. Dann gab es zum Beispiel das schlaue Buch auch, was in Entenhausen ja eine tragende Rolle spielt, auch noch zum Sammeln mit so Karten, die dann beigeheftet wurden und die konnte man dann ausschneiden, in so einen Ordner dann reinheften. Sie haben es eben angedeutet, das funktioniert heute leider nicht mehr so bei den Kindern, weil es den Ansprüchen einfach nicht mehr ausreicht und oder genüge gerecht wird. Trotzdem, wer in dieser Zeit groß geworden ist, und dazu zähle ich mich auch, den hat das natürlich geprägt und da erinnert man sich immer gerne dran zurück. Ich habe selber auch da gesessen und mir dann Donalds Haus zum Beispiel noch zusammengeklebt. Also es waren diese Klebelaschen, die man da zusammenbringen musste, oder andere Gebäude, der Tresor, der Geldspeicher vielmehr von Onkel Dagobert. Das sind schon wirklich auch Zugaben gewesen, da geht dem alten Mickey Mouse Leser das Herz auf.
Aber ich muss natürlich sagen, ich habe es schon angedeutet, es schwingt auch ein bisschen Nostalgie mit, weil ich erinnere mich dunkel auch daran, dass es wahnsinnig frickelig war, diese Dinger zusammenzuleimen und das hat auch nicht immer Spaß gemacht, aber in Erinnerung ist natürlich überwiegt die positive Erinnerung daran. Ich kann mich aber erinnern, weil Sie das angesprochen haben, dass ich im Mickey Mouse Club auch war und so einen Ausweis bekommen habe, wo man sein Foto hinter die Mickey Mouse kleben konnte und dann unten hatte man irgendwie so einen Decoder für eine Geheimsprache und in dem Magazin war dann, glaube ich, immer eine Botschaft, die man damit entziffern konnte. Daran kann ich mich dunkel erinnern. Sowas kann ich mir vorstellen, würde aber heute wahrscheinlich Kinder auch noch begeistern. Also ist die Zeit auch so ein bisschen vorbei, weil diese Abenteuersets, das weiß ich von, ich habe auch mal eine Sendung zu Ips gemacht, diese ganzen Abenteuersachen auch bei der Mickey Maus, Spiegel und was weiß ich, Taschen, oder hier Thermometer oder irgendwelche Survival-Sachen, das hat ja scheinbar auch heute noch eine gewisse Strahlkraft.
Das funktioniert im Rahmen eines Clubs, das zu machen, ist das aber heute auch aus datenschutzrechtlichen Gründen wesentlich herausfordernder geworden. Ich glaube, damals wurden sogar auf Witze-Seiten noch volle Namen teilweise abgedruckt. Sowas geht heute alles natürlich gar nicht mehr. Und auch in der Ansprache braucht man dann natürlich dann die Einverständniserklärung der Eltern und so weiter, was ja auch sinnvoll ist, das so zu machen. Damals wurde das noch eigentlich vor dem Hintergrund des Datenschutzes einfacher gehandhabt und das wäre vom Aufwand und vom Handling einfach auch viel zu groß, das heute tatsächlich auf dem Niveau noch zu halten. Und man muss auch dazu sagen, dass damals der Zugang der Kinder zu solchen Clubs einfach auch noch größer gewesen ist. Heute ist das wahnsinnig schwer, viel schwerer geworden, weil die Kinder doch auch ein sehr, sehr großes Angebot an verschiedenen Medien haben und die Loyalität zu einem Medium wie eben dem Mickey Mouse Magazin nicht mehr in dem Maße haben, wie das früher der Fall gewesen ist. Früher war die Mickey Mouse eben eines von wenigen Kinderangeboten. Heute ist die Mickey Mouse eines von ganz vielen Kinderangeboten.
Ihr hört die Sendung Vorlesung. Bei mir ist Jörg Risken zu Gast und wir sprechen über 75 Jahre Mickey Mouse Magazin. Herr Risken, wir haben jetzt schon so einen Überblick gegeben über die Zeit, vor allen Dingen der 80er Jahre, weil ich glaube, das ist unser beider Kindheit oder Jugend auch gewesen. Blicken wir nochmal so ein Stück auf die Veränderungen, die danach kamen. Sie hatten es angesprochen, diese Bastelbögen funktionieren nicht mehr. Es ist jetzt auch in der aktuellen Jubiläumsausgabe, sind immer Gimmicks dabei, die sehr viel größer geworden sind und natürlich auch sehr viel mehr Plastikanteil haben. Kann man ohne die gerade gar nicht bestehen auf dem Markt für Kinder?
Also zugegebenermaßen sind die Zugaben gerade für Kinder immer schon auch ein wichtiger Anreiz. Und wir nutzen die Zugaben dann natürlich auch, um Zugang zu verschaffen zu einem Printprodukt, weil das doch als Incentive und als Anreiz mittlerweile eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben auch Tests gemacht, darauf mal zu verzichten und wir sehen das auch einfach in der Auflage, dass sich da gleich ein Effekt zeigt. Nichtsdestotrotz sehen wir die Mickey Mouse einfach als Kombination aus einer Zugabe und dem Magazin, was auch im besten Falle inhaltlich integriert funktioniert. Wenn wir zum Beispiel ein Abenteuerset haben, dann haben wir eben auch entsprechende redaktionelle Inhalte dazu, sodass das Hand in Hand geht. Es ist aber schon so, dass diese aufwendigen Zugaben, die es in den 70ern, 80ern gegeben hat mit den Bastelbögen und so weiter, dass das heute eben so nicht mehr funktioniert, sondern dass die Kinder diesen Instant Fun, wie man so neudeutsch sagt, suchen. Das heißt, sie bekommen eine Zugabe und können eigentlich gleich loslegen, damit zu spielen.
Dann ist es wahrscheinlich auch so wie im Bahnhofsbuchhandel. Ich hatte da auch irgendwann mal eine Sendung, ich weiß gar nicht, ob das auch zum anderen Jubiläum der Mickey Mouse war, dass man im Bahnhofsbuchhandel ja auch so ein bisschen mitbestehen muss, weil da die Regale sehr bunt, sehr voll und mit Gimmicks geworden sind, sodass man da ja auch gegenüber den anderen Titeln bestehen muss, ne?
Das ist richtig. Wir haben aber trotzdem unterschiedliche Angebote. Zum Beispiel gibt es noch einen Titel, der heißt Mickey Mouse Comics. Da sind nur Comics drin. Das ist sozusagen eine Spezialreihe, die achtmal im Jahr erscheint. Das ist dann zum Beispiel dann eben auch für die Leserinnen und Leser, die sich explizit nur für die Comics interessieren. Also insofern ist die Palette an Produkten dann auch ein bisschen größer und wir haben ja auch in den Jahren sehr stark das lustige Taschenbuch dann parallel aufgebaut und die Kinder, die sehr stark an den Comics und auch an längeren Geschichten interessiert sind, die wandern dann auch früher oder später zum lustigen Taschenbuch über.
Ja, ich kann mich erinnern, es gab ja immer auch so Nebenreihen, es gab früher ja die Mickey Vision, auch hatte ich auch nochmal gelesen, jetzt vor der Sendung über Jahrzehnte, das war mir gar nicht klar, die ja sich nochmal abgegrenzt hatte vom Mickey Mouse Magazin, da war immer, glaube ich, nur ein Aufkleber drin und sonst eigentlich kein Gimmick und ein höherer Comicanteil, glaube ich auch, ne?
Richtig, also es gab ganz unterschiedliche Titel im Zusammenhang mit der Marke Mickey Mouse, wir haben auch ein Mickey Mouse Taschenbuch gemacht vor einigen Jahren. Die haben dann alle ihre Zeit und werden dann irgendwann mal wieder durch neue Titel abgelöst. Und die Mickey Mouse Comics, also als separaten Titel, der Titel besteht jetzt allerdings schon eine ganze Weile. Ich muss jetzt lügen, aber ich denke, den haben wir mittlerweile auch fast 15 Jahre oder so im Markt.
Würde ich jetzt auch sagen, weil den hatte ich auch ein paar Mal in der Hand gehabt, weil das natürlich in meiner Alterskohorte angenehmer ist, ein Heft nur mit Comics zu haben und ohne das Comic, wo man nichts mehr spielt. Ich hatte die aktuelle Mickey Mouse, habe ich jetzt hier in die Sendung mitgebracht, dass sie mir auch vorliegt. Ich hatte nachgelesen, dass das ja doch immer auch über die Jahrzehnte eigentlich einen stärkeren Donald-Schwerpunkt gab, obwohl sie Mickey Mouse heißt. Jetzt auch in Vorbereitung der Sendung, wenn man das Leuten erzählt, ist die Stimmung ja auch immer sehr unterschiedlich. Es gibt für jeden Anhänger, aber ich habe immer so bei meiner persönlichen Statistik das Gefühl, Donald Duck kommt sympathischer weg, weil Mickey Mouse oft zu langweilig oder zu aalglatt gesehen wird. Und in der aktuellen Ausgabe ist natürlich auch Donald auf dem Cover. Wie würden Sie das einschätzen? Wie wichtig ist Donald für das Mickey Mouse Magazin?
Donald ist mit Abstand die tragende Figur und auch am populärsten, wenn wir Befragungen machen, dann kriegen wir das auch immer wieder zurückgespiegelt. Donald ist der eigentliche Held des Mickey Mouse Magazins, das muss man einfach so sagen. Und die Geschichten von Donald sind auch die, ich sage jetzt einfach mal, oft die spannenderen und aufregenderen, weil Donald viel mehr Identifikationsmöglichkeiten bietet als Mickey Mouse, der häufig ja auch als zu brav und zu angepasst daherkommt. Donald ist einfach ein Charakter, der eben auch immer wieder auf die Nase fällt oder auf den Schnabel viel besser und dann aber auch immer wieder aufsteht und sich nicht unterkriegen lässt, der natürlich auch im Familienkonstrukt mit den Neffen und Onkel Dagobert immer wieder Missgeschicke erlebt. Und das bietet für die Kinder doch sehr viel Möglichkeiten, sich mit ihm zu identifizieren. Wenn es so wäre, dass wir den Titel heute nochmal auf den Markt bringen würden, dann würde der Titel wahrscheinlich auch Donald Duck heißen, so wie in anderen Ländern auch. Damals hat man sich, weil Mickey Mouse eben auch der Hauptcharakter war von Walt Disney, in Deutschland auch für den Titel Mickey Mouse entschieden. Mickey Mouse war ja auch auf dem Cover und der Anteil der Comics mit Mickey war damals auch noch größer. Aber aus heutiger Sicht würde das Magazin anders heißen. Wir sind aber nun mal die Marke Mickey Mouse. Und wenn die Kinder heute über die Mickey Mouse reden oder das Mickey Mouse Heft oder Magazin, dann haben sie eigentlich auch gleich die Donald-Geschichten im Kopf. Also insofern ist das für uns auch gar nicht schlimm, sondern eigentlich eher, und das ist unser Name, das ist auch unsere Tradition, diesen Namen zu tragen. Und da wäre es einfach auch fatal zu sagen, das Magazin heißt jetzt ab morgen Donald Duck. Also es wird gar nicht passen.
Zumal es ja auch dann noch dieses Magazin Donald Duck Sonderheft gibt, was ja eher dann auch einen Kreis anspricht, der nur Interesse an reinen Comics hat, an reinen Donald Comics. Und in dem aktuellen Mickey Mouse erscheint mir das auch so, da wenn ich beim Durchblättern, das ist doch ein hoher Donald-Anteil und halt auch klassisch Comic, weil haben Sie es angesprochen, das sind jetzt keine Adaptionen in dem Jubiläumsband von irgendwelchen Promis oder Fußballern, sondern das ist eigentlich eine ziemlich klassische Comic-Ausgabe, ne?
Richtig, genau. Ja, darauf haben wir auch Wert gelegt, dass so der Kern dessen, was das Mickey Mouse Magazin ausmacht, nämlich starke Geschichten zu erzählen, eben auch klassische Geschichten, aber auch neuere Geschichten, dass das im Vordergrund steht, hätte sein können, aber dass wir vielleicht auch eine neuere Geschichte mit irgendeiner Berühmtheit hinzugenommen hätten. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit in der Redaktionskonferenz so ergeben, dass wir dann zu diesem Entschluss gekommen sind.
Wunderbar. Zum Ende unseres Gesprächs, Herr Riskin, weil wir etwas natürlich limitiert sind, wie immer. Man kann da natürlich stundenlang eintauchen. Würde mich zum Abschluss nochmal interessieren, was geplant ist zum Jubiläum. Ich weiß, da konnte ich leider nicht. Es ist ja auch ein Pop-Up-Store in Berlin eröffnet worden mit einer Pressekonferenz. Das hatte ich mir im Kalender eingetragen, aber von Hamburg passte das dann leider nicht auch mit einem, ich glaube auch mit einem Comiczeichner vor Ort für Autogramme. Wie läuft dieses Jubiläumsjahr an? Was für Rückmeldungen bekommen Sie und aus welchen Altersgruppen? Tauchen auch wieder Leute in meinem Alter auf, die aus den 70er, 80ern kommen? Oder ist es doch auch stark, dass Kinder das wahrnehmen?
Sie haben gerade den Comic Pop-Up Store angesprochen, den wir am 26.08. eröffnet haben, der übrigens noch bis zum 26.09. geöffnet ist im Bikinihaus in Berlin. Und es war ganz interessant. Wir hatten am Samstag einen Zeichner dort, Leonard Hillmann, das ist ein neuer Nachwuchszeichner hier aus Berlin, der selbst auch über die Entwicklung der Comicgeschichte und der Mickey Mouse natürlich berichtet hat, referiert hat und hinterher auch noch gezeichnet hat. Und wir hatten vorher eben auch aufgerufen, wer da kommen mag. Und es war wirklich ein ganz buntes Spektrum an Interessenten da. Wir hatten natürlich die Kinder da. Und es hat mich auch begeistert, wie interessiert und engagiert die gewesen sind. Einige von denen, die auch selber schon angefangen haben zu zeichnen. Wir hatten aber auch zwei Gäste da, die extra gekommen sind, die erste Mickey Mouse gekauft haben. Und die haben wir nicht mal extra rekrutiert, sondern die sind einfach so vorbeigekommen und die dann auch berichtet haben, wie sie damals ganz aufgeregt zum Kiosk gegangen sind, um die Mickey Mouse zu kaufen. Die waren jenseits der 85 und waren ganz aufgeregt und haben mit leuchtenden Augen erzählt, was das Mickey Mouse Magazin auch für sie bedeutet hat. Insofern ist dieses Jubiläum für uns natürlich auch ein echter Meilenstein. Wir blicken natürlich jetzt auch zurück in der Pressearbeit zum Beispiel mit verschiedenen Redaktionen auf diese 75 ereignisreichen Jahre. 75 Jahre Mickey Mouse heißt eben auch 75 Jahre Egmont Harper Media, das ist unser Verlag. Und da ist ja auch noch viel anderes passiert. Wir zählen ja auch den Asterix, Lucky Luke, eben das lustige Taschenbuch und viele Kindermagazine ins Portfolio. Und das würdigen wir zudem auch noch mit Sonderprodukten. Wir haben zum Beispiel eine vierbändige Legacy Collection, nennt sich die, wo wir einfach auch rückblickend auf die letzten 75 Jahre Mickey Mouse Magazin schauen, mit einer Auswahl der besten Comics aus den 75 Jahren und gleichzeitig werfen wir auch einen Blick hinter die Kulissen der Redaktion und wir berichten darüber, was so die spannenden Ereignisse gewesen sind, haben Interviews mit Zeichnern nach Ben. Also wir nutzen das natürlich auch, um mal auch die Geschichte so ein bisschen aufzuarbeiten und aufzurollen und transparent zu machen, weil dieser Anlass dafür natürlich auch entsprechend geeignet ist.
Wunderbar, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Feierlaune in diesem 75. Jahr und bedanke mich ganz herzlich, dass wir heute einmal so einen Blick in die Geschichte von 75 Jahren Mickey Mouse werfen konnten und wünsche Ihnen, also lange leben wir natürlich nicht, aber der Mickey Mouse fröhliche weitere 75 Jahre und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Jahre Mickey Mouse Magazin. Wir hörten ein Gespräch vom Freien Senderkombinat in Hamburg mit Jörg Risken vom zuständigen Verlag des Mickey Mouse Magazin. Hier in der Sendung Osmose auf Radio Frei. Wenn ihr diese Sendung auf Radio Frei in der Originalzeit, also am Freitag, dem 4. September hört, dann ist es noch 2 Tage hin, bis in Sachsen-Anhalt gewählt wird. Vielleicht ändert sich danach einiges. Wenn ihr die Wiederholung hört, dann wisst ihr das schon, wie sich die Wahl ergeben hat. Gerade bei Radio Kurax ist, glaube ich, viel im Wandel, beziehungsweise bereiten sie sich auf Wandel vor, weil mögliche Ergebnisse bei der Landtagswahl konkrete Auswirkungen auf dieses Radio haben werden. Eine Konstante bei Radio Kurax schon seit vielen, vielen Jahren ist die Rubrik des Vogels der Woche. Ich bin Fan und präsentiere euch jetzt hier in der Sendung Osmose die aktuelle Ausgabe. Es geht um den Schreiadler.
Vogel der Woche.
Es wird ja so viel über Traditionen und Symbolik gesprochen dieser Tage. Und das ist oft auch ein bisschen lächerlich. Also wenn wir uns mal angucken, welcher Vogel so am häufigsten als Symbol auftaucht. Na, was kommt Ihnen so in den Sinn? Ein Adler, wa? Ja, die echten Adler, Aquila genannt, ne, diese braunen mit den breiten Flügeln. Also Schreiadler und Steppenadler und Schelladler und Kaiseradler und Steinadler gehören alle zur Familie der Aquila und galten seit jeher als erhaben und als stark. Aquila, also ursprüngliche lateinische Bedeutung tatsächlich Adler, hieß dann auch zum Beispiel das höchstrangige Feldzeichen der römischen Legionen, die das also mit sich rumtrugen. Und das war auch der größte Verlust. Da konnten so viele Männer sterben ringsrum und so viel Blut auf dem Boden sein und auf den metallenen Rüstungen, wie nur geht. Hauptsache, die Aquila geriet nicht in Feindeshand. Und entsprechend natürlich wurde auch so Rückgewinnung, zum Beispiel in der Varusschlacht verlorener Legionsadler, gefeiert. Und entsprechend häufig tauchen sie auf Münzen auf und natürlich noch über dem Gespann auf dem Brandenburger Tor die Standarte mit dem Adler. Nach der römischen Mythologie galt der Adler als Bote des Hauptgottes Jupiter, um damit natürlich die durch Jupiters Gunst vermittelte Stärke, Erfolg und Macht. Ja, und eindrucksvoll sind sie natürlich tatsächlich, da das ja so in der Thermik gleitende Vögel sind mit ihren großen Flügeln und dadurch ohne Flügelschlag riesig groß durch die Lüfte schweben. Wenn das mal kein Symbol ist und dann noch braun. Alter Schwede, da geht ja einiges zusammen. Starker Schnabel, gestrenges Gesicht. Na, könnte doch ein neues Symbol einer neuen faschistischen Ära werden hier, oder? Mein Vogel der Woche, der Schreiadler, zieht dieser Tage gen Süden und ist in Deutschland nahezu ausgestorben. Also es gibt in Mecklenburg und in Brandenburg noch so ein paar Paare und auch in Sachsen-Anhalt hin und wieder ein vereinzeltes Brutpaar, ist aber im Wesentlichen durch das Verschwinden des deutschen Waldes, so ein eigener Symbolvogel ausgerottet, nach Osten verdrängt worden, sozusagen das Verbreitungsgebiet, kann man so sagen, eingegrenzt worden eigentlich. Also in Polen kann man die Schreiadler schon noch sehen, wie auch im westlichen Russland sind sie sehr verbreitet und da eigentlich dann auch der häufigste Adler, da es eben noch jede Menge Wald gibt. Und das ist ein ausschließlicher Waldbewohner. Jetzt könnte man denken bei dem Namen Schreiadler, dass dann so ein grandioser, über alle Weiten hinweg schallernder Ruf dahinter steckt, wie beim Kranich vielleicht. Ist aber mitnichten so. Das klingt eher jämmerlich. Habe ich einmal gehört bei Bautzen, also im Sorbischen, da war ich aus Versehen direkt unterm Nest. Sehr viel schöner ist der Schreiadler anzusehen, allerdings wenn er auf einer Wiese mal jagt und dann ist das nahezu ein possierliches Tierchen, denn dann hüpft er so ganz unbeholfen einem Mäuschen hinterher und das sieht fast ein bisschen aus, als würde der Schreiadler tanzen, ganz großartig. Und da er auch so große Flügel hat und sich dann immer so beim Hüpfen so ein bisschen mit den Flügeln hilft, ist das echt ein toller Anblick und gar nicht mehr so stolz. Und für mich verbindet sich dieser Schreiadler, da er ein Zugvogel ist, wie viele Greifvögel, denkt man immer gar nicht. Ne? Man sieht ja auch im Winter hier immer mal in Milan, auch die ziehen nach Spanien zum Beispiel, bleiben dann auch einige und auch von den Adlern bleiben immer mal einige. Die einzigen, die tatsächlich aber hier bleiben, sind die Seeadler. Also die versuchen ganz gut über den Winter zu kommen und das kriegen sie auch normalerweise hin, da sie sich ja auf offenen Wasserflächen von Fisch oder Vögeln ernähren und die gibt es da auch im Winter. Die wandern nur so ein bisschen ab, wenn alles zufriert und kommen dann an die großen Flüsse zum Beispiel. Aber der Schreiadler zieht in den Subsahara-Bereich von Afrika und dadurch gibt es so auf den Zugwegen so ein paar Nadelöhre, denn wie schon gesagt, sie nutzen die Thermik aus und das sind entweder Gebirgszüge oder auch so Küstenlinien. Und da habe ich in meiner Jugend Jahr für Jahr im Herbst immer so um den 20. September rum hunderte von diesen tollen Vögeln gleichzeitig ankommen sehen. Das gibt es auch nochmal am Bosporus und auch in Israel, Palästina, also in der Westbank zum Beispiel, in den Höhenzügen kann man das schön beobachten. Da sind die, kommen die dann auch so ganz flach über die Felder. Ist echt verrückt. Es gibt so viele von ihnen auf dem Zug in Israel, dass da der Flughafen von Tel Aviv einen Menschen bezahlt, der mit einem Auto immer unterwegs ist und guckt, ob jetzt gerade Vogelschwärme ankommen, also so große Adlerschwärme, denn das ist ja eine potenzielle Gefahr auch für so startende Flugzeuge. Und die werden dann immer gemeldet und dann warten die einfach ein bisschen, bis die Adler vorbei sind und dann kann das Flugzeug wieder starten. Das haben wir hier in Deutschland natürlich nicht, also im Binnenland hier mal einen ziehenden Schreiadler zu sehen, das ist schon eine Sensation. Eher dann doch, wenn man weiß, wo sie wohnen, mal im östlichen Mecklenburg-Vorpommern, so in Heidelandschaften, ehemaligen NVA oder wahrscheinlich immer noch Bundeswehrgebieten, da kommen sie noch vor und dann kann man auch so sehr schöne gaukelnde Balzflüge sehen im Frühjahr. Ja, apropos sehen, also unterseits wirkt er tatsächlich so einfarbig braun. Oberseits sieht man dann, dass der Kopf ein bisschen goldgelber ist und dass auch die Schultern so ein bisschen heller sind. Zwei Flecken auf den, bevor diese Finger da so schön an den Flügeln abstehen und auch einer so kurz vorm Schwanz, gehört er eben zu den sogenannten echten Adlern und haben da, wo sie ihr Nest bauen, auch ein sehr typisches Gelegeverhalten sozusagen. Und das hat einen Namen bekommen, der Kainismus heißt, also nach Kain und Abel. Ne? Denn meistens legt der Schreiadler zwei Eier, aber das erste Geschlüpfte tötet grundsätzlich das jüngere Geschwister, sodass immer nur ein Jungvogel ausfliegt. Also wie das da der Schreiadlermutter gehen muss, die jedes Mal denkt, sag mal, aber ich habe doch zwei Eier gelegt. Kann doch nicht sein, dass wieder nur ein Gierschlund hier rauskommt. Und bringen müssen sie da so einiges. Also junge Feldhasen und überhaupt so kleinere, also Hermelin und Marder und sowas nehmen sie gerne, aber auch noch kleineres Getier und auch Aas. Und das eben, wie gesagt, häufig so auf so einer Fußjagd. Weil durch ihre Größe so richtig elegant würde da so ein, ähnlich wie beim Wanderfalken, ne, sowas kriegen die nicht hin. Also ist das eigentlich ganz klug, dass sie einfach in Wiesen und Feldern dann so warten, bis ihnen da was vor die Nase hopst. Wahrscheinlich erdrücken sie die dann einfach mit ihrer immensen Größe. Ja, und wenn sie jetzt ziehen, dann sieht man wirklich nur so ein Brett am Himmel, so ein braunes. Denn der Schwanz ist relativ kurz. Dadurch sind sie dann auch ganz gut zu unterscheiden. Allerdings schwer vom Geschwisterkind familiär betrachtet, vom Schelladler. Der hat ein bisschen breitere Flügel, wirkt dadurch ein bisschen wuchtiger. Und oberseits so gesprenkelte Flügel. Die sieht man aber noch viel seltener hier. Die sind auch da, wo der Schreiadler noch vorkommt, immer so eher so 1 zu 10, ne? So 10 Schreiadler auf einen Schelladler-Pärchen, könnte man sagen. Die brauchen also noch ältere Waldstücken und sind dadurch ein bisschen seltener. Ja, ist also leider ungeeignet als Symbolvogel hier für Sachsen-Anhalt zumindest, denn es gibt sie einfach schlicht nicht mehr. Und wenn man sich jetzt so die AfD-Lobby in puncto Landwirtschaft anguckt, dann werden auch die letzten Wälder noch verschwinden. Aber über dieses idiotische Wahlprogramm der AfD will ich mich gar nicht auslassen, sondern sie viel lieber einladen, am Samstag nach Halle zu kommen und sich 17 Uhr am Bahnhof zu treffen, um mit der ornithologischen Aktion gemeinsam zu fordern, wir bleiben Antifa. Der Vogel der Woche, einer der zierlichsten aus der großen Familie der echten Adler, der Schreiadler Aquila pomarina. Das war übrigens ganz schön in Bulgarien damals zur Zugzeit, dass wir uns immer nur Pomarini zugerufen haben, weil das haben wir eben alle verstanden. Ne? Wir haben einfach die lateinischen Namen benutzt. Duesta Pomarini, 200 Schreiadler. Jetzt wollte ich gerade schöne Woche sagen, aber das bleibt einem gerade echt im Halse stecken. Also bis bald.
Vogel der Woche.
Das war der Vogel der Woche von Radio Korax in Halle mit der neuesten Ausgabe zum Schreiadler. Und damit geht die Sendung Osmose auf Radio Frei auch schon zu Ende. Wir hörten in der letzten Stunde zwei Beiträge, eben den Vogel der Woche von Radio Korax und ein Gespräch zu 75 Jahren Mickey Maus Magazin vom Freien Senderkombinat vom FSK in Hamburg. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch eine gute Zeit.
Dein Hund, heute fühlst du dich noch kerngesund. Noch morgen kommt der Grenzbefund. Das Leben ist dein Hund, ja, das Leben ist dein Hund, ja, das Leben ist dein Hund. Du warst gütig und sozial und immer nett und kollegial. Doch da war der Ex-Skandal und jetzt warst auch du einmal. Denn das Leben ist dein Hund, ja, das Leben ist dein Hund. Das Leben ist dein Hund, ja, ja, das Leben ist dein Hund. Du hast geliebt wie ein Asket, gingst lieber früh ins Bett als spät. Hast jetzt ein Raucherbein und Lungenkrebs, keiner weiß, wie sowas geht. Doch das Leben ist dein Hund, ja, das Leben ist dein Hund. Das Leben ist dein Hund, ja, ja, das Leben ist dein Hund. Das Leben ist dein Hund, oh, das Leben ist dein Hund. Du hast geraucht und viel gesoffen und dich mit fremden Frauen getroffen. Du bist jetzt 98 Jahre und kein Ende in sich. Denn das Leben ist dein Hund, ja, das Leben ist dein Hund. Das Leben ist dein Hund, oh, oh, das Leben ist dein Hund. Das Leben ist dein Hund, scheißt und manchmal reibt sich's an ein Bein. Oh nein, das Leben ist kein Schwein, nein, das Leben ist dein Hund.